Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paschacyade Satarine
Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhagavatamya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare
Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Dies ist eine der Verse, auf die wir kamen, die Herrlichkeit der Gemeinschaft mit Devotees unterstreicht. Lasst ihn uns noch einmal hören, aber diesmal in einer kritischen Haltung. In der Gemeinschaft reiner Gottgeweihter ist die Erinnerung der Spiele und Taten der höchsten Persönlichkeit Gottes für das Ohr und das Herz sehr angenehm und befriedigend. Indem man solches Wissen kultiviert, schreitet man auf dem Pfad der Befreiung allmählich fort. Danach ist man befreit und die Anziehung festigt sich. Dann beginnen wirklich die Hingabe und hingebungsvoller Dienst. Hier wird gesagt, dass in der Gemeinschaft von rein Gottgeweihten die Geschichten über Lord Krishna gehört werden können. Und durch dieses Hören passiert etwas sehr Wichtiges. Unsere Anziehung an die materielle Welt wird ausgetauscht werden gegen eine Anziehung an Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Diese Srila Rupa Goswami erörtert, dass von allen, dass alle neun Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes erst dann funktionieren können, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Das ist sehr interessant. Wir wissen, über Krishna zu hören, ihn zu lobpreisen, sich an ihn zu erinnern, seine Lotusfüße zu verehren, ihm Gebete darzubringen und so weiter. All diese Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes funktionieren nur unter einer Voraussetzung, nämlich, dass man Gemeinschaft mit Gott geweiht hat. Lass uns das ganz kurz studieren, weil wir ja auch wissen, dass manchmal die Gemeinschaft von Gottgeweihten nicht sehr erhebend ist. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass manchmal in der Gemeinschaft von Gottgeweihten Verletzungen zugefügt werden. Lass uns erstmal philosophisch klarkriegen, warum die Gemeinschaft von Gottgeweihten so wichtig ist. Ich habe an ein Beispiel gedacht, von dem, jetzt müsst ihr mir vielleicht helfen, den, wie heißen sie, Alcoholics Anonymous. Die anonymen Alkoholiker. Die anonyme, die Gesellschaft der anonymen Alkoholiker ist eine sehr wirkungsvolle Einrichtung, um Alkoholikern ihre Anhaftung zum Trinken, wie soll ich mich ausdrücken, abzunehmen und sie wirklich zu normalen Menschen zu werden. Ein Alkoholiker, das ist nicht ein Gelegenheitstrinker, der es einfach lecker findet. Das ist jemand, der wirklich trinken muss, sonst kriegt er Entzugserscheinungen, der ist süchtig geworden, ein Alkoholiker eben. Und meistens vernichtet er sich sein Leben dadurch, weil wenn man Alkohol trinkt, wird man ein bisschen so, kommt auf eine niedrige thermassische Frequenz und macht einige Dinge, die nicht gut sind fürs Leben. So, was da eine Regel ist, ist, dass sie ganz am Anfang hören, hat keine Gemeinschaft mit Alkoholikern. Sie sagt, das ist nicht gut. Denn in dieser Gemeinschaft wird die alte Sucht aufs Neue gefördert und kommt heraus. So ist es auch für uns als Devotis, so dass uns von Anfang an schon gesagt wird, hab keine Gemeinschaft mit Materialisten. Nicht? Denn in der Gemeinschaft mit den Materialisten könnte es sein, dass unsere Sucht an das falsche Ego, wo wir nicht als Diener Krishnas uns empfinden, wieder zum vollen Vorschein kommt und auf diese Weise unser spirituelles Leben ruiniert. Stattdessen wird uns gesagt, habt Gemeinschaft mit Gottgeweihten. Denn in der Gemeinschaft mit Gottgeweihten ist die Chance groß, so ist es jedenfalls gedacht, dass wir uns erinnern und gegenseitig inspirieren. Du bist ein Diener Krishnas. Wie können wir dir helfen, dass du deinen Dienst Krishna besser ausübst? Das ist der Grund, ein ganz einfacher Grund, ein menschlicher Grund könnte man sagen, warum die Gemeinschaft mit Devotees so wichtig ist. Das bedeutet allerdings auch, dass wir uns an Devotees ermutigen, Hare Krishna, brauchst du ein Glas Wasser zum Trinken? Oder du denkst nur nach, ich dachte, du wärst ein bisschen erschöpft. Das bringt mit sich, dass die Gemeinschaft mit Devotees ein angenehmer und inspirierender Ort gemacht werden kann, muss. Die Gemeinschaft mit Gottgeweihten wird in unseren Schriften als der Geburtsort von Shraddha oder Vertrauen angesehen. Wenn jetzt natürlich die Devotees sich nicht richtig verhalten oder vielleicht, sagen wir mal, untereinander Schwierigkeiten haben, dann kann das, was geboren wird, auch getötet werden. Ich glaube, alle von uns können sich erinnern an eine Situation, die unglückliche Situation, die unter Devotees aufkam, die Vertrauen gebrochen hat. Oder wie jetzt, wo wir in Deutschland sind oder aufwachen zu den vielen den kleinen und den großen Fehlern, die in unserer Gemeinschaft haben. Unser Führer hat eine sich schwer jetzt verändert, sagen wir mal ganz neutral so, und redet Dinge, die nicht unbedingt vertrauen in Prabhupada und in Krishna und in die Vorgänge des Hingebungsfreundienstes inspirieren können im Herzen, nicht, sondern vielleicht das Gegenteil sogar machen. So, Gemeinschaft mit Devotees ist eine ganz wichtige, Verantwortung für diejenigen, die in der Gemeinschaft drin sind. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir unsere Gemeinschaft so prägen können, dass Vertrauen geboren wird, dass wir aber, wenn wir Fehler machen, in dem Gewand eines Devotees, wir das Vertrauen von Devotees, was so langsam sich herangebildet hat, wie soll ich mich ausdrücken, vernichten können. Darüber müssen wir uns bewusst sein. Das, was auf der einen Seite gut ist, oder was auf der einen Seite großen Nutzen erweisen kann, die Gemeinschaft mit Devotees, kann, wenn es nicht richtig gehandhabt wird, eine große Schwierigkeit verursachen im Leben von Menschen. Prabhupads eigener Sohn ist ein Beispiel davon, wie schlechte Gemeinschaft. Ich möchte eigentlich erstmal den anderen Punkt machen. Bhaktivinoda Thakur analysiert in seinem Buch Bhakti Alokya, wie wichtig die Gemeinschaft von Devotees ist. Und er warnt vor einer bestimmten Art von Devotees, die er als Dharma Dvajis bezeichnet. Also jetzt wird es ein bisschen kritisch. Ich glaube, vielleicht finden wir ganz kurz, wie die Kritik ganz kurz an uns vorbeigeht. Aber das soll nicht uns wehtun am Morgen, sondern nur zur Analyse machen. Ein Dharma Dvaji, was ist das? Ein Dharma, Dharma ist klar, Dharma, die Prinzipien der Dharma. Dvaji ist das, ich weiß jetzt die eine Silbe, Dva heißt zwei. Ein Dharma Dvaji ist jemand, der vorgibt, Dharma zu tun, auszuüben, aber ein zweites undharmisches Motiv hat. Zu Deutsch gesagt, weil wir sind das gewohnt, immer so heftige Ausdrücke zu, klare Ausdrücke zu benutzen, ein Heuchler. Solche Devotees muss man genauso vermeiden, wie die Materialisten, sagt Bhaktivinoda Thakur. Die sind sogar noch schlimmer und noch schwieriger als Materialisten, denn sie können viel mehr das Vertrauen brechen als Materialisten. Wenn ein Materialist daherkommt und zu uns sagt, mit einer Bierfahne im Mund, Jung, trinke, dann sagen wir, Jung, Wasser, und sagen, hier hast du ein Glas Wasser, fühl dich wohl damit, und wir sind überhaupt nicht beeindruckt, nicht? Wenn aber jemand kommt, hast du schon die neueste Gemeinheit gehört, und uns Politik in den Kopf setzt, und ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, das ist kein gutes Beispiel. Das ist kein gutes Beispiel. Wir wollen auch nicht jetzt so, wir wollen uns da nicht so aufhalten. Einfach ein Heuchler, der einfach kein echter Devotee im Herzen ist, aber das vorgibt. Und ihr wisst schon, denkt selber, ihr habt eine Fantasie. Dann kann es uns vorkommen, dass große Schwierigkeiten in unserem Herzen entstehen. Das kann durchaus vorkommen. Es ist vorgekommen in der Gemeinschaft von Devotees. So, sei es wie es will, wir müssen richtige Gemeinschaft pflegen unter den Devotees, und als Devotees müssen wir dafür sorgen, dass unsere Gemeinschaft eine nektarhafte Gemeinschaft ist, die Vertrauen fördert. Du hast, jeder Einzelne, auch unsere jungen Bhaktas, die hier sind, haben die Möglichkeit, die Gemeinschaft der Devotees richtig zu gestalten. Ich persönlich bin felsenfest der Ansicht, dass das eine Herausforderung ist, die wir im Einzelnen nicht immer richtig erkannt haben in der Vergangenheit. In der Gemeinschaft von Devotees haben wir nicht immer darauf geachtet, dass diese Gemeinschaft eine gute Gemeinschaft ist. Jiva Goswami analysiert, was die Gemeinschaft von Devotees richtig gestaltet. Und er sagt, eines davon ist, den anderen zu verstehen. Es klingt so normal menschlich, aber es ist ganz, ganz wichtig, den anderen zu verstehen und dem anderen Freundlichkeiten zu erweisen. Es ist nicht, dass das einfach nur eine sentimentale Auffassung ist oder so, haben wir ja schon gehört. Das ist wichtig, um Gemeinschaft mit den Bodhis zu pflegen. Verstehe den anderen in seiner Situation und erweise ihm Freundlichkeiten. Beide sind Aspekte. Die anderen Aspekte sind von Devotees zu hören, darüber möchte ich nicht heute so sehr sprechen, weil wir das schon oft gehört haben, und dem Beispiel der Devotees zu folgen. Aber damit das stattfinden kann, von Devotees zu hören und ihrem Beispiel zu folgen, ist sehr wichtig, den anderen zu verstehen und diese, sagen wir mal, menschlichen Prinzipien anzuwenden und dem anderen Freundlichkeit vorzuwerfen. Freundlich, also, ich habe zu lange Englisch gesprochen, Freundlichkeiten zu erweisen. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Nur dann will einer hören von uns, wenn wir ebenfalls verstehen wollen und ihn freundlich gewonnen. Die Gemeinschaft von Devotees ist sehr förderlich, und die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten, auch Dharma Dvajis, die nur so tun, die das nur so vorgeben, ist es sehr hinderlich. Ein gutes Beispiel hierfür ist Srila Prabhupadas eigener Sohn. Ich weiß nicht, ob ihr von der Familie von Srila Prabhupada gehört habt. Ich weiß auch nicht so viel, aber ich habe jetzt in Bombay von seinem Sohn gehört. Dieser Sohn war sehr, sehr inspiriert im Krishna-Bewusstsein. Vrindavan D. war sein Name. Und er hatte immer Gemeinschaft mit Devotees. Und Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur war ihm unglaublich zugetan und hat ihm einmal ein kleines Mäntelchen geschenkt. Habe ich jetzt gehört. Ja. So, Vrindavan D. tanzte sehr oft im Kirtan. Sehr viel. Als kleiner Junge. Und war total. Aber dann ist Vrindavan D. in schlechte Gemeinschaft gekommen und hat sich sogar gegen seinen eigenen Vater gestellt. Als Srila Prabhupada auf seinem Sterbebett war und seinen Sohn ans Sterbebett rief, erschien Vrindavan D. nicht. Stell dich das mal vor. Und Prabhupada hatte zu seinem zweiten Sohn, Mohan hieß der, gesagt, Vrindavan D. war solch eine nice Persönlichkeit. Er hatte so gute Eigenschaft, dass mein eigenes Viertel meinte, ihm ein Mäntelchen geschenkt hat. Aber er ist dann in die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten gekommen und seine ganze Wertschätzung für spirituelle Dinge ist aufgelöst worden. Ein anderes Beispiel für die Kraft von schlechter Gemeinschaft ist Krishnas eigener Sohn. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Krishna als Varaha die den Erdplaneten hochhob, war Mutter Bhumi oder die Erde ganz angezogen zu Varaha, weil Krishna ja so schön ist. Und sie wünschte sich ein Kind von ihm. Sie waren da zusammen. Und Varaha hat ihr diesen Wunsch erfüllt und einen Sohn gezeugt namens Bhumha. Bhumha wurde später jedoch, kam in die Gemeinschaft von dämonischen Menschen und wurde dann Bhumasura, der von Krishna später getötet wurde. Ihr wisst, dass der, wann war das nochmal? Der hatte, glaube ich, war das der, der so viele Frauen von Prinzessinnen, glaube ich, entführt hatte. Nicht? Und er war so unbezwingbar geworden, weil er Krishnas eigener Sohn war. Der hatte also sich eine Haare, ja, man will das jetzt nicht so am Morgen so ausdrücken, aber wir müssen sagen, ein Harem eingerichtet, nicht? Wo er sich seine Sinne befriedigte und hatte da elektrische Zäune drum gebaut und Überwachungsanlagen. Es war also total clever, seine Sinnenbefriedigung eigentlich. Es brauchte dann Krishna auch Garuda, der kam und sein Sohn, Sohnemann, ich befreie dich von den Auswirkungen der schlechten Gemeinschaft. Kommen wieder zurück und hat ihn dann getötet. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt etwas sagen, was ich gerade vor ein paar Tagen gelernt habe, Neues über Krishna. Wenn Krishna jemanden tötet, ist es nicht grausame Gewaltanwendung. Wir haben als Jwala Nishinga, ihr werdet ihn heute auf dem Dia sehen, Jwala Nishinga erschien und Hiranyakashipu tötete, schaute er auf Hiranyakashipu mit einem liebevollen Blick. Ich muss dich jetzt töten. Und Hiranyakashipu schaute mit einem ekstatischen Blick. Der war so in Ekstase, von Krishna, von Lord Nrisimhadev gesehen zu werden. Und dann legte er Nrisimhadev auf den Schoß, wie man eigentlich nur einen Sohn auf den Schoß legt. Habt ihr euch mal gefragt, warum er auf den Schoß gelegt wird? Sicherlich, da war der eine Grund, Brahmas Wünsche zu erfüllen, aber das hätte Nrisimhadev schon noch anders hinkriegen können. Nicht? Er hat ihn auf den Schoß gelegt, weil er väterliche Gefühle für ihn hatte. Krishna schaut nämlich nicht neidisch auf seine Feinde. Er ist jedem günstig gesonnen. Und Hiranyakashipu schaut ihn mit Tränen der Ekstase an. Und in diesem Darshan ging es flogen dann die Eingeweide durch die Gegend. Haribol. Um es mal so auszudrücken. In diesem Darshan. Es war ein liebevoller Dasein. So wird es in einer der Puranas erwähnt. Ich meine, wir müssen diese Information vielleicht auch noch nehmen und gegen die anderen Informationen auch aufwerten. Sicherlich aber dämonisch und er hasste Gott. Aber in der letzten Phase, wo es zum spirituellen Countdown des Nrisimha-Lilas kam, da war ein ekstatischer Austausch da. Nach einem der Purana. Gut. Es geht mir darum, mit dieser Geschichte zu illustrieren, dass es nicht einfach nur eine Gewaltanwendung, wo es um Aggression geht, ist, wenn der Herr einen Dämon befreit. Aber das ist nur ein eine Nebenstraße in unserer Diskussion. Hier heute Morgen behandeln wir die Wirksamkeit von Vaishnava Sangha. Ich bin mir darüber bewusst, dass während ich diese Vorlesung gebe, ich habe sie auch schon in Goloka Dham in ähnlicher Weise gegeben, mit etwas anderen Sachen, dass einige von uns schlechte Erfahrungen haben mit Vaishnava Sangha. Ich glaube, alle von uns haben das mehr oder weniger schwer schon gemacht. Denn Prabhupada sagt es selber zu seinen Lebzeiten, dass in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein auch nicht Gottgeweihte sind, die andere Motive haben, die vielleicht Motive haben, sich zu bereichern und die nicht die ethischen und moralischen Voraussetzungen mit sich bringen, die eigentlich Voraussetzungen sein sollten. Das ist leider wahr. Was erwartet man in einer Gesellschaft oder Bewegung, die die Türen weit aufmacht für die Gefallensten und sogar in der Philosophie den Anspruch erhebt, ja, Lord Chaitanya ist für die ganz Gefallenen da. Da werden auch gefallene Leute dann durch die Türe kommen. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich denke, wenn wir sehen, dass Geweihte mit uns zusammenkommen, die nicht exakt, sagen wir mal, uns inspirieren können in unserem Krishna-Bewusstsein, dass wir dann vorsichtig sein müssen. Ich glaube, das muss man lernen. In der jetzt kommenden Zeit wird es wichtig sein für uns, mit großer Geduld und auch mit persönlichem Einsatz die Gemeinschaft der Devotees zu fördern. Wir haben da nicht genügend drauf geachtet, was dazu geführt hat, dass unsere Tempel geschwächt sind, dass sie auseinandergingen, weil die Devotees nicht miteinander zusammenarbeiten konnten und sich vielleicht unter Umständen sogar Verletzungen zugefügt haben. Jeder einzelne von uns ist gefordert, alte Wunden wieder gut zu machen und neue, tiefere Beziehungen mit den Devotees zu machen. Aber es gibt auch die Sache, dass manchmal eine Situation aufkommt, wo wir mit bestimmten Devotees einfach nicht zusammenarbeiten können. Es wird erklärt, also das war ein schönes Beispiel von Radhanath Maharaj in einer Vorlesung in Bombay. Er sagte, dass das Shraddha oder Vertrauen in Krishna und Krishnas Devotees eine Sache ist, die über lange Leben oder lange Zeit wachsen muss. Es ist wie ein Walnussbaum, der langsam wächst, weil das Holz von Walnuss ist sehr hart im Vergleich zum, es gibt diese schnellen Bäume, die so schnell rauskommen. Kiefern, glaube ich, Kiefern oder Tannenbäume oder das wird hier in den Nutzwäldern in der Forstwirtschaft benutzt. Es gibt ganz schnelle Schub. Es ist interessant, solche Bäume, die kostbare Bäume, die lange wachsen, können doch ganz in ganz kurzer Zeit zu Fall gebracht werden. Wir hatten mit einigen Devotees einen Spaziergang gemacht in Goloka Dham und waren dann durch den Wald gegangen und haben diese Waldforstwirtschaftspersonen da gesehen. Ich weiß nicht, wie man die Waldarbeiter dazu, glaube ich. Forstarbeiter. Da war richtig so eine Geschichte, die Karte war auch da, du musst dich noch erinnern. Wir haben gemerkt, das sah wirklich wie eine gemeine Verschwörung aus. Die hatten diese schweren Maschinen da und dann diese Chainsaws, diese, wie sagt man, Motorsäge, nicht? Und sägten in ganz kurzer Zeit eine Buche, die vielleicht hunderte von Jahren brauchten, ab. Nicht so, das passiert leider in unserer heutigen Zeit, dass plötzlich die Devotees oder irgendwelche Sachen kommen und innerhalb von kürzester Zeit das, was über lange Jahre geboren ist, zerstören können. Was kann man denn tun, wenn man als Baum dasteht und man viel das kommt? Weglaufen geht nicht in der Sekunde. Da muss man einfach seine innere Unterscheidung nehmen, sein Unterscheidungsvermögen und auf die eine oder andere Art und Weise sich innerlich rüsten für das, was kommt, um sich nicht beeinflussen zu lassen. Man muss das richtige Wissen sammeln an das, was Srila Prabhupada uns vermittelt hat und gegeben hat, an das, was wir selber schon verwirklicht und erkannt haben. Und dann, wenn die Kettensäge kommt, einfach still bleiben und nicht darauf reagieren. Dazu ist eine innere Stärke nötig oder eine innere Verwirklichung, die wir aber haben. Sehr oft beim Zahnarzt muss ich das regelmäßig praktizieren. Es gibt niemanden in der Welt, der stärker an meinem Wohlergehen ist nicht das Wort, der nämlich mehr beunruhigen kann als ein Zahnarzt. Und ich mache es immer so, wenn ich zum Zahnarzt gehe, predige ich zu mir. Sachinandan Swami, du bist eine ewige spirituelle Seele. Was immer jetzt in deinen Zähnen geschehen wird, kann dich nicht beeindrucken. Du wirst nur beeindruckt werden, wenn du dich selber beeindrucken lässt. Haribol. Und dann bitte ich um eine Betäubungsspritze. Ja, das funktioniert manchmal aber nicht, weil ich zu zappelig bin in den Nerven. Und dann weiß man alle zusammen. Und dann geht man kurz da durch und danach ist man dann fertig. Es ist wichtig, dass man den Schmerz nicht zu sehr an sich ranlässt in dieser Situation. Indem man versteht, man ist eine spirituelle Seele. Du hast den freien Willen, beeinflusst zu werden oder nicht beeinflusst zu werden durch das, was kommt. Aber ich möchte zu dem positiven Punkt kommen, dass wir jetzt viel an uns ein bisschen arbeiten sollten und eben eine bessere Gemeinschaft haben sollten mit den Devotees von Krishna. Wir sollten arbeiten an unseren Devotee-Beziehungen und wir sollten auch dort, wo wir Unrecht gemacht haben, wieder etwas zurechtrücken und wieder etwas richtig einsetzen. Das ist eine sehr schöne spirituelle Übung und wird Krishna unglaublich zufriedenstellen. Wenn ein Devotee einfach erkennt, hier habe ich etwas verkehrt gemacht, hier muss ich etwas Besseres machen. Hare Krishna. Und so unsere Gemeinschaft von den Devotees gut machen. Ich glaube, das ist die Herausforderung an uns alle. Es wird nicht so einfach sein, weil manchmal ist es sehr schwierig. Und sehen wir, da gibt es ein Problem. Wenn man Schwierigkeiten mit bestimmten Devotees hat, dann sagt der Geist einem, du bist im Recht. Ich rede jetzt nicht von eindeutigen Fällen, wo es gibt so Fälle, wo man nicht so weiß, wo einfach nur eine schlechte Atmosphäre da ist und man weiß nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Der Geist wird sofort sagen, du bist im Recht und wird die Fehler des anderen hervorheben. So wird der Geist, so funktioniert der Geist. Aber der ernsthafte Devotee, der wirklich gute Gemeinschaft mit den Devotees haben möchte, sagt, ich sehe es jetzt so, aber kannst du mir sagen, wie du es siehst, wie du es verstehst? Wir müssen den anderen verstehen. Aus der Sicht eines anderen sieht er etwas völlig anders aus. Ist mir heute so gegangen, als wir an dem Kind von Mangemeyer getanzt haben. Wie heißt dein Kind?
Nikal Prasad.
Das ist ja ein wunderschöner Name. Das ist die Barmherzigkeit von Lord Nityananda. Nikal Prasad. Ist es ein Bub oder ein Mädchen? Was? Bub. Gut. Ein Junge. Wir tanzten da so freudig dran vorbei. Und ich habe mich immer vorgestellt, wie muss wohl das Kind jetzt unseren Kirtan sehen? Das liegt da so und sieht plötzlich den Vati vorbei in Tänzen. Und dann kommt als nächstes der Bhagavad Dharma, nicht? Und dann der Stieben. Und dann ist plötzlich Shishtikata da und macht eine gekonnte Pirouette. Wie sieht das wohl aus der Sicht eines, der am Boden liegt und nach oben guckt? Es muss höchster. Ja, es muss völlig anders aussehen, als wir das sehen. Nicht so? Hat jeder von uns spirituell sehen eine einzigartige Vision von der Wirklichkeit. und andere sehen das nun mal anders, was wir auf eine bestimmte Art und Weise sehen. So, wir müssen uns bemühen, die Worte zu verstehen. Dann können wir unsere Bewegung in eine neue Phase hineinbringen, in eine echtere Phase, in eine herzlichere Phase. Und es ist eine gute Übung, unsere eigene Sicht, Atma no man yate jagat, zu überwinden. Ich habe mich daran erinnert heute Morgen, wie sehr Lord Chaitanya Mahaprabhu auf die herzliche Gemeinschaft unter den Devotees Wert legte. Es gab ein Lila, das erste Lila, in dem Lord Chaitanya andeutete, dass er wohl Sannyas nehmen würde und alle Devotees von Navadvip verlassen müsste, um Sankirtan zu predigen in der Welt. Und zwar war das, machte Sankirtan im Hause von Srivas und Srivas Sohn gab den Körper auf. Nicht? Und zu der Zeit brach eine große Trauer aus unter den Frauen des Hauses. Und Srivas Thakur verbat ihn. Er verbat ihn, diese Trauer sich weiter ausbreiten zu lassen. Er sagte, die höchste Persönlichkeit Gottes tanzt im Hause. Was könnte meinem Sohn Besseres widerfahren, als in dem während des ekstatischen Kirtas den Körper zu verlassen? Er ist gesegnet, mein Sohn. Weint jetzt bitte nicht, denn der Kirtan soll doch weitergehen. Warum kann man sich vorstellen, die Mutter völlig aufgelöst und dann irgendwie sich versucht einzuholen und beruhigt, also sich zu beruhigen, was bestimmt wahnsinnig schwer gewesen sein muss. Und schließlich dann nach einiger Zeit sagte Lord Chaitanya, stoppte den Kirtan und sagte, in diesem Haus gibt es Trauer. Was für eine Trauer. Und wurde dann gesagt, der Hund von Srivas ist gestorben. Lord Chaitanya ist sofort nach oben gegangen, in das Sterbezimmer, hat geweint und hat gesagt, wie könnte ich einen Devoti wie Srivas jemals verlassen, der nicht mal den Tod seines eigenen Sohnes zwischen meinem Kirtan kommen sollte. Und alle haben gesagt, wieso verlassen? Wieso redet der vom Verlassen? Und nur zwei Devotis wussten, dass Lord Chaitanya mit dem Gedanken spielte, Sannyas anzunehmen und Navadvip zu verlassen. Nityananda und soweit ich weiß, Gadadhar, aber das kann ich leider nicht garantieren, weil meine Erinnerung da ein bisschen verschwommen ist. Zwei Devotees, vielleicht Chandrashekhar oder Gadadhar. So, als dann der Tag kam, wo Lord Chaitanya, sagen wir mal, als der Abend kam, bevor Lord Chaitanya Sannyas annahm, und seinen Devotees das antat, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, alles zu verlassen. Da ging Lord Chaitanya noch einmal ein letztes Mal an die Ufer der Ganga. Und aus allen Stadtquartieren Navadvips kamen Leute herbeigeströmt. Fast als hätte der Herr sie gerufen, um ihn noch ein letztes Mal zu sehen. Selbst die Atheisten und Frevler, die Lord Chaitanya vorgeworfen hatten, den Hinduismus zu zerstören. Alle kamen, um sich wie Sterne um den Mond, um Nimai zu Pandi zu gruppieren. Und er sprach und er scherzte und er tauschte Freundlichkeit mit den Devotees aus, und wird gesagt, und ging dann zu Mutter Sachi nach Hause. Und Mutter Sachi sah ihn kommen und wusste, wie es nur eine Mutter weiß, er wird Sannyas annehmen. Und er sagt, es gibt einen sehr rührigen Dialog zwischen Mutter Sachi, wo Mutter Sachi sagt, was ist das für ein Dharma, wo man einen anderen Menschen tötet, wo man seine Mutter tötet. Dieser Sannyas-Dharma ist kein richtiger Dharma, denn es ist mit Gewalt verbunden. Chaitanya Mahaprabhu predigte zu ihr. Ja, und was sie letztendlich, sagen wir mal, beruhigte, war etwas, was Lord Chaitanya dann auch einhielt. Er sagte, wenn immer du mich rufst, werde ich gegenwärtig sein, Mutter. Und das tat er. Lord Chaitanya kam jeden Tag von Puri nach ins Haus von Mutter Sachi und aß dort die Speise, die ihm geopfert wurde. Krishna, ja, das tat er. Weil Mutter Sachi ihn rief und brauchte. Er kam jeden Tag. So, dann, als
Als er so weit war, ins Bett zu gehen, kam plötzlich von irgendwoher Sridhar, der Kolavitscher Sridhar, angelaufen. War ein ganz bisschen älter schon und war ein bisschen außer Atem. Er brachte Lord Chaitanya eine weiße Gurke, also so ein Squash. Wie sagt man Squash? Danke. Er brachte ihm einen Flaschenkürbis. Also da wäre ich niemals drauf gekommen, Bhakti Devi, das braucht er, deine Unterstützung. Ein Flaschenkürbis. Du bist dir sicher, es klingt ein bisschen ungewöhnlich. Ja, gut. Er brachte also einen Flaschenkürbis. Und Lord Chaitanya hatte jetzt ein Problem. Er hatte schon gegessen und er würde niemals Frühstück mehr beim Mutter Sachi nehmen. So sagte er zu Mutter Sachi. Aber er wollte die Opfergabe seines Devotees nicht einfach so den Flaschenkürbis nebenbei so hinlegen. Er wollte das akzeptieren. Und so sagte er, obwohl es schon spät war, bitte Sachi, koche diesen Flaschenkürbis. Und da kam ein anderer Devotee vorbeigeeilt, ein anderer glückseliger Devotee, der brachte Milch. Und dann koche ihn in Milch. Und dann wurde Flaschenkürbis in Milch gekocht, damit Lord Chaitanya, obwohl es schon viel zu spät zum Essen für ihn war, also von seiner Regulation hier, nahm er das noch, um diese Liebe seines Devotees zu akzeptieren. Lord Chaitanya lehrt uns, wie wichtig die Devotees sind. Und ich muss euch selber auch sagen, ich habe das lange Zeit nicht so richtig verstanden in meinem Leben. Ich habe immer, dadurch, dass ich mich fixiert habe, darauf neue Devotees zu bringen und anzuziehen durch Predigerprogramme, sehr oft sagen wir mal, gedacht, na, wenn die Devotees im Tempel sind, dann müssen die für sich selber sorgen können. Die haben jetzt den Nektar gekriegt von Prabhupada und den Sampradaya, jetzt müssen sie sich bedienen und selber fliegen. Und ich habe einfach mich immer nach außen orientiert. Das war lange Zeit meine Philosophie. Aber dann war ich jetzt lange Zeit in Bombay gewesen, einen Monat, und aufgrund meiner Freundschaft mit Radhanath Maharaj war ich auch einige Male im Chopati, also Radha Gopinath Tempel, und merkte, dass dieser Tempel sich wirklich von den Tempeln, die mir bekannt sind, unterschied durch eine wirklich, sagen wir mal, auffallende Besonderheit, nämlich die Gemeinschaft, die Art der herzlichen Gemeinschaft unter den Devotees. Du warst, glaube ich, nur, auch einen Tag warst du, glaube ich, da, nicht? Da war noch Umbau, aber hast du es auch schon gespürt? Ja? Es ist also, fällt wirklich auf. Ihr müsst da mal hingehen. Das ist eine ganz andere Atmosphäre in den Räumlichkeiten. Und ich möchte von daher, dass, und ich weiß, die werden so erfolgreich aus dieser Gemeinschaft, weil die so stark ist, kann so viel entstehen. Ich will jetzt nicht sagen unbedingt, dass sich der Erfolg einer Gemeinschaft in äußeren Dingen zeigen muss. Aber die sind so glücklich untereinander. Die kommen von allen Teilen Bombays und kommen eben in diesen Tempel und nicht in andere Tempel, weil dieser Tempel eben das gibt, was man so wichtig braucht. Ich möchte euch wirklich bitten, am Ende der Vorlesung, weil es unsere Zeit zum Ende gekommen ist, euch zu überlegen, was ihr tun könnt, um die Gemeinschaft von Devotees zu verbessern. Gibt es vielleicht Devotees, wo ihr die Gemeinschaft verbessern könnt, eine Beziehung, an der ihr arbeiten könnt, um sie besser zu machen? Ich glaube, wenn jeder Devotee sich darüber Gedanken macht, wie das geht, dann wird unsere Heidelberger Predigeroperation noch nektarhafter sein. Manchmal ist es so, dass Krishna wartet, bis die Devotees etwas Bestimmtes verwirklichen und verändern in ihrem Leben, bevor er ihnen etwas gibt und er wartet manchmal und hält andere Devotees vielleicht zurück und so, neue Devotees zurück, bis wir das zusammenkriegen. Das ist etwas, was ihr über, was man überlegen muss, und ich möchte euch zum Überlegen diesen einen Punkt noch mitgeben. Krishna wird zufriedengestellt, wenn die Devotees richtig Gemeinschaft miteinander pflegen. Sadhu Sangha ist ganz wichtig. Und man kann die Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes viel besser in guter Sadhu Sangha ausüben. Du brauchst Sadhu Sangha, damit die neuen Vorgänge richtig funktionieren. Wenn du dich einfach in die Wildnis verschlägst, was auch seine Reize hat, also nicht und deine eigene Situation hineinbegibst und nur da drin bist, werden die Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes nicht so gut funktionieren. Die älteren Devotees von uns, Mangamaya, Gorachandra, Bhakti Devi, Bhagavad Dharma, Prabhu, Shishtikata ist auch schon länger dabei, wissen, dass in der Zeit, wo wir die zurückliegt, da war das stärker betont oder einfach vielleicht gar nicht betont, das war einfach klar. Ich glaube mal gerade als jetzt. Und da war das Yatra und die Devotees nicht so fragmentiert, wie es heutzutage ist. Fragmentiert ist auseinander im Herzen und sogar im Wohn. In Situation. Da war mehr diese Stärke da. Ja, ich weiß noch, aus meiner Zeit habe ich gar nicht erst anschwemmen. Das war aber auch deine Zeit. Mangamaya ist eine unserer ältesten Devotees in Deutschland. Das Schloss Rettershof, wie wir da ohne Grenzen von Raum und Zeit Kirtan gemacht haben. Kennst du diese Kirtan?
Ja. Zur Mangelartig.
Bis zur Mangelartig. Und dann zur Mangelartig. Dann noch erzählt. Und dann einfach gepufft, so lange wie nötig, und dann ging es weiter. Nicht? Also, geschlafen wollte ich sagen. Da war, zu der Zeit gab es auch Schwierigkeiten. Wir haben sogar Dummerhaftigkeiten gemacht, und das hat zu diesem Wettershof-Prozess geführt, aber es hat uns nicht klargestellt irgendwie. Nicht? Das war, ja, sorry, wir wussten nicht, und unser Lieder hatte ja gesagt, also wir waren da so ein bisschen naiv, so durchgegangen. Und das hat uns aber überhaupt nicht gestört. Also, das ging einfach weiter. Wir haben es wie eine dunkle Wolke wahrgenommen. Wenn man sich darauf konzentrieren wollte, hat man es gesehen. Wenn man es nicht sehen wollte, hat man es nicht gesehen. Hat also nicht, weil die Gemeinschaft so stark und kräftig eben war. Ich möchte hier jetzt enden, weil das, was ich heute gesagt habe, nicht besonders philosophisch, sondern einfach nur von einer hoffentlich inspirierenden Natur war. Aber ich möchte euch wirklich diese Denkaufgabe mitgeben. Was könnt ihr tun, was kannst du tun, um die Gemeinschaft von Devotees zu verbessern? Jeder von uns hat etwas Einzigartiges mit einzubringen. Bhagavad Dharma weiß viele wunderbare Nektargeschichten. Mangamaya kann uns allen den Mut machen, auf Sanketan zu gehen. Jeder von uns hat etwas. Und ich denke, jeder von uns sollte sehen, wo Beziehungen sind, die nicht so sein bräuchten, sondern die verbessert werden könnten. Ich denke, das könnte uns sehr, sehr helfen. Gut, damit bin ich zu Ende. Srila Prabhupada ki jai, Sri Gaudiya ki jai. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja, ich schaue mal in meine Notizen, ob ich noch was übersehen habe.
Ich habe noch mal Frage, dass die meisten nicht Gott geweihen wird. Also man könnte das Gebot vielleicht nicht von Schwarz-Weiß, dass man keine Gemeinschaft hat, sondern nicht Gott geweihen wird, wenn man so Angst bekommt. Aber
hat
es nicht auch was, dass die Gemeinschaft
mit dem Gott geweiht bedeutet, dass man seinen Gas offenbart, dass man Unheil und Entwicklung zu Menschen, die eben nicht verstehen, die nicht wollen, und dann auch von Krishna, und dass das gefährlich ist und nicht einfach, wenn man mit Arbeit zu leben, zu tun hat. Ja, das ist richtig. Gemeinschaft mit. Es gibt zwei Dinge, die bei einer richtigen Gemeinschaft stattfinden. Man nimmt etwas an von einer Person, wenn man richtig Gemeinschaft pflegt, lässt man sich durch diese Person prägen und man gibt dieser anderen Person etwas. So dieser Austausch, diese zwei Aspekte im Austausch sind sehr natürlich für eine richtige Gemeinschaft zu geben und zu nehmen. Mit Nicht-Gottgeweihten gibt es zwei Möglichkeiten und eine Möglichkeit, die nicht so gut ist. Was nicht so gut ist mit in der Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten, ist, dass man deren sagen wir mal Atheismus oder gegen Krishna oder gegen Gott gerichtetes undamisches Leben aufnimmt und sich beeinflussen lässt. Was man machen kann, ist, man kann ihnen etwas geben, dass man ihnen hilft, dass man ihnen Freundlichkeit erweist, auch Höflichkeit erweist. Und man könnte, wo das nicht möglich ist, zum Beispiel gibt es Situationen, wo es ein sehr vorsichtiger Austausch ist, da könnte man sehen, dass man sich sozial verhält. Nicht, dass man einfach, auch wenn die etwas sagen, dass man nicht gleich reagiert und sagt, das ist nach den Aussagen der Schriften anders zu sehen, was du eben gesagt hast, sondern dass man einfach sozial ist, höflich ist und wird gesagt, es gibt vier Arten von Vergehen gegen Krishna, gegen Guru, gegen Vaishnava und gegen die Lebewesen. Gegen die Lebewesen, das Vergehen, was gegen die Lebewesen ist, Neid, also boshaftige Gefühle haben. Selbst gegen Nicht-Gottgeweihte sollten wir nicht Neid oder boshafte Gefühle haben. Es ist ein Vergehen gegen andere Lebewesen. Aber wir würden natürlich vorsichtig sein, nicht ihre ganzen ethischen und all das, was von Dharma wegführt, an Bord zu nehmen. Aber es gibt diese beiden Möglichkeiten, ihnen etwas zu geben. Selbst wenn man nicht zu ihnen reden kann, kann man ihnen einen tollen Krishna-Keks geben. Oder wenn das nicht möglich ist, weil das zu preachy aussieht oder so, dann gibt man ihnen, dann ist man einfach höflich. Hare Krishna. Noch jemand? Very important rule before you can advise. We often think, and this is a mistake which I have done, and which most probably will go on. I mean, I try to curb it down, but I often think because I'm longer around and I have more experience and I'm a sannyasi, that to give an advice to someone is natural. But very often, this is what I have come. People don't come for an advice to me. They come for association, for encouragement, for inspiration. And an advice can actually only be given when that person is seeking an advice. And that means that the relationship needs to be a little open. what I want to say is that advice, to give advice, takes two people really, and not one people, a person only. It doesn't take only the advisor, it takes also the readiness of the person who wants to accept an advice. Otherwise, the advice will become something which the person cannot accept. This is human nature. In German language, we have a word, and the first one who really pointed this out to me was Maria's husband, Martin. Martin said that there is some of the, we say this Ratschlag. Ratschlag. Kennst du dieses Wort? Schlag heißt, oder, das ist ein Schlag, Ratschlag. And, you can give an advice that the other feels is like a Schlag. And it may be the best advice in the world, but if he feels it like a Schlag, he feels hurt by it. So, when you are, as older devotees, and especially temple presidents of devotees who are in a responsibility, it's our duty to give advices. I mean, that's why we get our prasadam, you know, we have to do. At the same time, and we must continue giving advices, but we have to avoid the situation, I feel, where our even well-intentioned advice becomes a schlag, a ratschlag. Where we are, you know, every time we say something goes up. Because it won't, no one can function with schlags, you know, for a long time. Sometimes, yes, a schlag may be necessary, but you have to really test your relationship. And when it's not so developed, a good advice can be... we are in a difficult period of time. I know what I have said now is a little one-sided. There are certain things which have, which you know, everything will go topsy-turvy if certain rules are not kept and so on and so forth. I know this. We had a topsy-turvy time. Now you will see that the time is like this, that advices which need to be given are not very much welcomed by devotees. They revolt now against this because of the bad experience of the past. And this is a very difficult time for a movement where some things must come from up to down. It's a very difficult period. But I feel we can overcome it if we work sincerely on establishing better Vaishnava relationships, because then an advice will not be seen as a schlag. See, when your friend tells you well, there are some situations where practically we are open to any advice. For instance, when you go on the altar and the pujaris tell you, now go left, now go right, now pour this, now just, no problem, whatever you say, you know, it's a foreign land for me here. there are certain situations where any small advice is seen as, oh, what is he doing? Why, who does he think he is? And which becomes difficult. So we make a general atmosphere of, you know, friendliness towards the devotees and what is it, trying to understand them, it will be easier to give those normal advice which have to be given so that a temple can continue. Good. Then we will now go into our day. Don't forget to meditate about how you can improve Vaishnava relationships, what you can do. And let me see. Yes, and I would be very happy if all of you can come this afternoon to see the Ahobalam slideshow. It is so good. Ich bin schon wieder ganz in Englisch. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Gopremanandi jai, Gopremanandi jai, Gopremanandi jai,